Servus und hallo zusammen zur nächsten Folge von Freaks the Tisch, dem Podcast von Freaks the Table. Nachdem wir letzte Woche schon in Solingen bei Basti Jordan von Olivenöl Jordan zu Besuch waren, haben wir heute zwei Gäste zu Gast. Und zwar sitzen wir zu Tisch mit Britta und Dirk vom Moxer Café. Da wir dieses Mal zu dritt waren, gibt es auch doppelt so viel zu besprechen. Es geht um die verschiedenen Kaffeearten, was guten Kaffee ausmacht, was man alles braucht, um sich selber einen guten Kaffee zu machen. Und die beiden haben uns noch von ihrem Projekt europäischem Kaffee erzählt. Seid also gespannt auf diese Folge und viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr beiden.
Hi, grüß dich.
Hallo.
Hallo, hallo. Wir beginnen eigentlich wie mit jeder Folge. Und zwar bräuchte ich einmal eine kurze Vorstellung, wer ihr überhaupt seid. Und dann können wir drüber quatschen, was ihr überhaupt macht.
Also ich bin die Britta. Ich kam wie die Jungfrau zum Kind in die Gastronomie. Ich studierte Regionalwissenschaften Lateinamerikas, hatte einen Job, um mein Studium zu finanzieren im Café Bauturm und rutschte da immer mehr in die Gastronomie-Schiene. Also so weit, dass ich dann mich zusammen mit dem Achim, dem Inhaber damals vom Café Bauturm, selbstständig machte. Und gleichzeitig aber immer noch die Affinität und die Liebe zu Lateinamerika hatte und bin da relativ viel rumgereist und hatte da schon so den ersten Kontakt mit Kaffeebauern in Kolumbien, in Guatemala, in Mexiko und fuhr dann immer so ein bisschen zweigleisig und dann kam noch die, wie gesagt, wir betreiben, der Achim, die Gabi und ich, wir betreiben, wie gesagt, mehrere Lokale in Köln. Das hat sich dann so ergeben, eins kam zum anderen, das war irgendwie alles überhaupt nicht geplant. Und uns war schon vor 28 Jahren irgendwie wichtig, Produkte an den Gast zu bringen, die wir auch verzehren wollen, wo wir ein gutes Gewissen haben, wo wir nicht überlegen müssen, wie sind die Hühner aufgewachsen oder so, wo ganz klar war, das sind Hühner, die sind freilaufend. Wir haben unsere Quiches und den Kuchen selbst gemacht, die Marmeladen gekocht. Wir haben uns die Winzer gesucht, wir sind vor Ort gefahren. So, da war damals das Thema regional, kannte glaube ich noch gar keiner, hatte dieses Bio-regional, gab es nicht. Für uns war das auch nicht so, für uns war es einfach eine Selbstverständlichkeit. Wir suchen uns Produkte, die hinter denen Personen stehen, hinter denen wir stehen können. Und wenn ich morgens in meinen Laden gehe und frühstücke, weiß ich, was ich esse. Und natürlich ist so das Herzstück eines Cafés oder Restaurants der Kaffee. Ja. Auch da hatten wir uns lange tatsächlich über alles Mögliche Gedanken gemacht, aber über den Kaffee jetzt nicht so, den gab es halt. Und dann war so, ja, warum machen wir eigentlich nicht, warum überlegen wir uns nicht, was, wo kommt der Kaffee her? Wie wird der Kaffee, von wem wird er geröstet? Warum befassen wir uns nicht mehr mit Kaffee? Und ich bin durch Zufall, wir hatten ein Lokal in Mülheim, das Café Freiheit damals, und um die Ecke war ein Stand in meinem Schaufenster, eine Maschine. Es war eine Röstmaschine, habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen gehabt. Und habe dann gefragt, was, wo die herkommt und so. Und die haben uns dann den genannt, ja, aus dem Sauerland, Klaus Langen ist eine Rösterei. Mit dem haben wir dann Kontakt aufgenommen. Und so kam es, dass wir anfingen, uns mit Kaffee mehr zu beschäftigen. Und haben dann, nachdem wir den Klaus kennengelernt haben, der hat dann für uns eine besondere Kaffeemischung geröstet und ist auch gemeinsam mit uns nach Mexiko gefahren zu den Kaffeebauern. Und irgendwann hat er gesagt, wisst ihr was, ihr seid hier mir so wählerisch und irgendwie ihr seid so pingelig mit dem Kaffee. Ich lerne euch jetzt rösten und dann macht ihr eure eigene Mischung.
Wann war das?
Na, das müsste so 2006, 2007 gewesen sein, bis zur Gründung der Rösterei. Das ist 2008 erfolgt, sind ein paar Jahre dann noch ins Land gestrichen. Bis dahin haben wir eben von dem Klaus Langen aus dem Sauerland, aus dem schönen Sauerland, den Kaffee bezogen. Dann haben wir den Röster aufgebaut und wir sitzen jetzt hier im Garten unserer alten Rösterei. Also das war ein klassischer Ladenrösterei, das heißt volles Gastronomieprogramm. Und im Rahmen der laufenden Gastronomie haben wir angefangen, Kaffee zu rösten. Das heißt, wir haben während des ganz normalen Kundenbetriebes mitten im Raum den Röster angeschmissen und haben jeden Tag oder mehrfach die Woche am Anfang zunächst für den Eigenverbrauch unseren Kaffee geröstet. Das war dann ab 2008. Und das war der Moment, wo ich dazu gekommen bin.
Den Bogen gespannt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Genau, ich komme aus einer ganz anderen Berufswelt. Ich habe viel hinterm Schreibtisch gesessen und
viel Kaffee getrunken.
Auch viel Kaffee getrunken, aber ich war so ein klassischer Kaffeekonsument, der muss schwarz und stark sein. Ja. Und viel mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich war schon immer gastroaffin. Ich habe auch während meiner Studienzeit viel in der Gastronomie gearbeitet, habe immer dieses Umtriebige und dieses Geräuschvolle und Miteinander und diese Teamarbeit geschätzt. Und und habe über Britta natürlich wahnsinnig viel mitbekommen in der Gastronomie. Ich war immer auf der anderen Seite der Theke gestanden eigentlich, ne, und habe beobachtet und gesehen. Und das hat mich schon gereizt und mich hat vor allen Dingen nach all den Jahren des theoretischen Arbeitens gereizt, mal wieder mir meine Hände schmutzig zu machen und in die Produktion zu gehen. Ich wollte eine Produktion aufbauen und das war der Moment, wo Britta, Achim und Gabi mich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, die Verantwortung zu übernehmen für die Kaffeeproduktion, also fürs Rösten. Ne? Kaffeeproduktion, das klingt jetzt sehr hochtrabend. Worum ging's? Wir wollten für die Restaurants, die es damals gab in der Gruppe, wollten wir den eigenen Kaffee rösten. Wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das mal ein eigenständiges Unternehmen wird. Es war eher eine kleine Produktion, eine Inhouse-Produktion. Ne? So sind wir gestartet.
Ihr habt es erzählt, die Gastrobetriebe waren da. Und irgendwann habt ihr euch dann entschieden, selber zu rösten, weil ihr so pingelig wart. Wie bringt man sich das alles bei? Also, wenn ich jetzt mir überlege, was brauche ich zum Rösten? Man kriegt einen Rohstoff. Vielleicht weiß man gar nicht, woher dieser Rohstoff kommt, wenn man nicht vor Ort war. Wie bringt man sich all dieses Know-how bei? Wie fängt man da an? Wie beginnt diese Reise?
Es ist natürlich auch ein Prozess. Das ist, du öffnest eine Tür und dann du denkst, du betrittst eine kleine Abstellkammer, was so das Wissen, das erforderliche Wissen anbelangt, und es tut sich ein Saal auf. Ja? Und das merkst du aber Schritt für Schritt. Je mehr du dich mit einer Sache befasst und so ist es, desto tiefer dringst du in die Materie ein. Wir rösten sicherlich heute anders und mit einem anderen Background, als wir das getan haben, als wir angefangen haben. Wir haben also völlig naiv erstmal gedacht, jetzt fangen wir an zu rösten. Wir bringen ein Riesenportfolio an verschiedenen Kaffees auf den Markt. Ne? Wir haben 20 oder 30 verschiedene Kaffees aufgelegt, von allen immer nur Minimengen geröstet. Das war ein Wahnsinnsaufwand, ne? für sehr wenig Output. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, wir müssen uns fokussieren, damit wir die Kaffees, die wir rösten, auch kennen. Also beim Rösten ist es auch so, du musst dich mit den Bohnen beschäftigen. Du musst dich damit beschäftigen, wo kommen die her, welche Röstungen brauchen die. Wenn du von Anfang an mit 30 Röstungen anfängst, ne, dann bist du relativ durcheinander. Ne? Also das kannst du machen Schritt für Schritt. Und das haben wir dann gemacht, dass wir unsere eigene Produktlinie aufgesetzt haben. Und im nächsten Schritt dann, das war 2010, also 2 Jahre nachdem wir angefangen haben, haben wir gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich was wir nicht nur für uns selber in den Läden zum Ausschank bringen sollten, sondern unsere Kunden sollen doch auch die Möglichkeit haben, das zu Hause zu trinken, und wir machen daraus ein Produkt, mit dem wir handeln können. Und das war die Geburtsstunde von Moxa, also von dem Namen, von dem Brand, von der Marke Moxa Kaffee. Moxa, der Kaffee mit dem Kolibri. Der Kolibri ist unser Markenbotschafter. Die Idee stammte einfach daher, dass wir so einen Sympathieträger haben wollten. Und wir haben in Lateinamerika, also in den Kaffeeanbauländern, sehr, sehr viele Kolibris auch immer gesehen. Eins vorweg, der Kolibri ist also nicht für die Befruchtung der Kaffeepflanzen, der Blüten verantwortlich. Das machen in der Regel Bienen. Aber wir fanden das einfach einen schönen Markenbotschafter aus der Biologie. Ne? So ein sympathisches Tier.
Mhm. Ja. Jetzt hätte ich ein paar Fragen. Und zwar arbeiten wir uns einfach mal von der Bohne bis zum Kaffee. Ganz allgemein. wo wird eigentlich Kaffee angebaut? Was braucht Kaffee oder was braucht man, um Kaffee anzubauen?
Also das kannst du gut mit Wein vergleichen. Was braucht Kaffee? Kaffee braucht einen guten Boden, es braucht ein gutes Klima, es braucht Menschen, die dahinter stehen und das mit Liebe machen. Also bei Kaffee ist es wichtig, es darf nicht, Kaffee verträgt überhaupt keinen Frost. Kaffee mag keinen Wind, die Kaffeepflanze, oder nicht extrem. Und Kaffee möchte auch nicht in der prallen Sonne stehen.
Das sind so hohe Anforderungen.
Das sind ganz schön hohe Anforderungen, genau. Und was wir festgestellt haben, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wir haben ja ein Projekt europäischer Kaffee, den wir nach Deutschland bringen. Also wir bauen den auf den Kanaren an. Es ist immer noch, wer steckt dahinter, wie werden die Pflanzen gepflegt? Das ist ein ganz großes, wichtiger Punkt, wie der Kaffee gedeiht.
Das waren ja jetzt die klimatischen Bedingungen. Was spielt außerdem eine Rolle? Vielleicht kannst du da was dazu sagen, Dirk.
Wir haben festgestellt bei unseren Reisen durch Lateinamerika, dass im Produktionsprozess es so ist, dass die Farmer vor Ort am wenigsten von dem Wirtschaftlichen profitieren, was der Kaffee abwirft. Also auf der ganzen Vertriebskette verdienen die Exporteure, die Kaffeeeinkäufer, auch die Röster und dann der Retail in den großen Ländern, wo der meiste Kaffee verkauft wird, also Europa und Nordamerika, da wird das Geld verdient. Am wenigsten partizipieren wirtschaftlich die Kaffeefarmer. Und wir haben überlegt, wie man das ändern kann. Und da ist man dann ganz schnell beim Thema Specialty Coffee. Specialty Coffee ist letztlich eine Bewertung der Qualität von Kaffee nach bestimmten Kriterien. Wenn bei einer Verkostung ein bestimmter Punktestand erreicht wird, dann spricht man von Specialty Coffee. Specialty Coffee bedeutet aber, dass diese Qualität ja einfach auch Arbeit auf der Farm erfordert und die muss bezahlt werden. Und wir können am ehesten dadurch den wirtschaftlichen Erfolg der Farmer gewährleisten, indem wir eine möglichst hohe Qualität erzeugen. Also je mehr Qualität die erzeugen, desto besser sind die Preise, die sie für den Kaffee erzielen können. Denn die Wertschöpfung wird dann sozusagen an den Ursprung zurückverlagert, weil im Bereich Specialty Coffee stellen wir fest, der Wert, der dem Kaffee beizumessen ist, der entsteht im Land, im Anbauland, ne? Und nicht erst beim Rösten und nicht erst durch ein besonders intelligentes Marketing, sondern vor allen Dingen durch die Liebe, die Leidenschaft und das Wissen, das teilweise über Generationen fortgetragene Know-how der Kaffeefarmer. Dadurch entsteht es. Und es entsteht dadurch, dass wir gerade im Bereich Specialty Coffee in einem sehr intensiven Austausch auch stehen. Also die Farmer profitieren von dem Know-how, das wir als Röster haben. Wir können ihnen Feedback geben, was der Markt möchte. Wir können die einzelnen Attribute, die einen Kaffee ausmachen, geschmacklich, können wir in die Tasse bringen. Und wir können dem Farmer sagen, worauf es ankommt dabei. Und dieser Austausch ist dringend erforderlich oder der ist unerlässlich, um einen richtig hochwertigen Kaffee zu erzeugen.
Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz nachfragen. Wenn ein Kaffee als Specialty Coffee eingestuft wird, spielt da hauptsächlich der Geschmack und diese Bewertungskriterien eine Rolle? Oder auch werden die Farmer fair bezahlt oder spielen da solche Dinge auch eine Rolle? Oder ist es wirklich nur der Geschmack?
Ist tatsächlich nur der Geschmack. Aber wie gesagt, um diese Qualität zu erzeugen, braucht es qualitativ sehr hochwertige Arbeit, einen sehr guten Umgang mit dem Produkt. Wir sind vielleicht eben eingangs ein bisschen schnell drüber weggegangen, was es braucht für einen guten Kaffee. Das ist angefangen, wie der Kaffee angepflanzt wird. Kaffee wird üblicherweise in größeren Höhen im Coffee Belt, also roundabout 20 Grad nördliche, 20 Grad südliche Breite über dem Äquator und unterhalb des Äquators angebaut. Einfach deswegen, weil wir stabile Temperaturen brauchen. die Arabica-Pflanze ist, man redet immer von Hochland-Arabica, das impliziert der Arabica eigentlich von selbst, weil in den tiefen Lagen würde Arabica nicht gut gedeihen, weil es zu heiß ist. Also wächst Arabica tendenziell eher in höheren Lagen. Es ist ein Halbschattengewächs und ich brauche eine gute Durchlüftung. Es darf nicht zu feucht sein, es darf nicht zu windig sein. Ich brauche ein sehr stabiles Klima und ich brauche schattengebende Pflanzen, sodass ich eine möglichst hohe Biodiversität habe. Wenn ich im industriellen Charakter Kaffee anbaue, verzichte ich auf all das. Ich stresse die Pflanze, ich muss entsprechend mehr düngen. Eine gestresste Pflanze ist anfälliger gegen Fressfeinde, gegen Pilze, gegen andere Erkrankungen. Eine wild wachsende Pflanze und Kaffee ist eine Rubicengewächs, hat es immer schon gegeben, auch bevor Kaffee getrunken wurde. Das heißt, die hat sozusagen in der freien Natur ja ihre Berechtigung gefunden und sich durchgesetzt. Ist eine Pflanze, die viel Biodiversität braucht. Und die schaffe ich, wenn ich eben nicht industriell anbaue. Und das hat seinen Preis, weil ich andere Erträge auf pro Fläche, pro Hektar erziele. Und dazu braucht es Wissen bei den Farmern. Und das hört übrigens nicht auf beim Anpflanzen und beim Wachsen der Kirschen, sondern das geht weiter bei der Ernte. Wie ernte ich denn? Ja, ernte ich mit der Hand? Ernte ich mit der Maschine? Selbst wenn auch bei Industriekaffee inzwischen viel mit Hand geerntet wird. Wie oft gehe ich während der Reifezeit durch die Plantage? Je öfter ich gehe, desto mehr Personaleinsatz. Das heißt, ich muss die Leute jedes Mal, wo sie ins Feld gehen, in die Plantage gehen, muss ich sie bezahlen. Und gehe ich dreimal, gehe ich sechsmal in der Erntezeit durch. All das sind preistreibende Faktoren, sind aber auch Qualitätsfaktoren. Denn die Kirschen reifen nicht alle gleichzeitig. Ich will oder wir wollen beim Specialty Coffee immer die möglichst reifen Kirschen haben. Also die richtig perfekt gereiften Kirschen. Und nicht die Unreifen, die Halbreifen oder die Überreifen. All diese Randkirschen, sage ich mal, wären qualitätsmindernd. Das heißt, auch das ist preistreibend. Weiter, ja?
Muss ich mal ganz kurz einhaken, weil deine Frage war ja auch noch, ob das auf den Preis was ausmacht und die Bezahlung. Und das, was der Dirk sagt, ist so. Und du musst dir vorstellen, natürlich, die Farmer wissen das, die wissen um ihr Wissen, die sind wirklich sehr gebildet, alles, was rund um den Kaffee ist, und deshalb können die und rufen die einen ganz anderen Preis auf. Die würden ihren Kaffee nie so verscherbeln, sage ich mal, weil die wissen, ich habe ein gutes Produkt, ich stehe dahinter, ich gebe alles mit meinen Arbeitern denen zusammen, um ein Champagner sozusagen herzustellen, ja, unter dem Kaffee. Und deshalb ist der Preis immer erheblich höher, als er im ganz normalen Kaffeesektor sein wird.
Und ein ganz wesentlicher Faktor ist die Verarbeitung, also die weitere Verarbeitung. Was passiert mit der Kaffeekirsche nach der Ernte? Es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Was wir versuchen als Kaffeeröster, wir möchten das gesamte Spektrum dessen, was möglich ist, abbilden. Ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast, was ein Fully Natural ist. Das ist ein Kaffee, der in der ganzen Kirsche, nach der Ernte in der ganzen Kirsche getrocknet wird. Möglicherweise noch unter Entzug von Sauerstoff, also eine anaerobe Fermentation. Der bringt dir allein schon als geröstetes Produkt in der Nase einen ganz anderen Eindruck als ein Kaffee, der klassischerweise geschält oder entpulpt wird nach der Ernte, also vom Fruchtfleisch getrennt wird und wo dann die Bohnen in einem Wasserbecken fermentieren. Also wäre ein fully washed Kaffee. Das ist alles noch nicht Röstkaffee, es ist alles noch im Anbauland, das, was mit den Kaffeekirschen passieren kann. Die könnten unterschiedlicher in deiner geschmacklichen Wahrnehmung nicht sein. Und wenn ich dich frage, hast du das mal im Supermarktregal, also hast du diesen Unterschied mal bei Kaffees, die du aus dem Supermarktregal genommen hast, feststellen können? Im besten Fall sagst du, der ist vielleicht stärker oder schwächer. Aber was wir abbilden können, ist genau das. Wir können eine Fruchtigkeit, wir können eine Süße, wir können zitrig oder wir können florale Noten in den Kaffee reinbringen. Das ist das, was der Kaffee im Anbauland mitbringt, wenn er mit aller Kompetenz angebaut wird und ausgebaut wird. Das gelingt in einem industriellen Prozess nicht, weil ich da skalieren muss. Ich muss auf Menge gehen und ich kann gar nicht diese Unterschiede machen. Dafür wären die Chargen viel zu klein. Ja, wir können mit Verhältnissen, im Vergleich jetzt, ne, also wir, das, was ein industrieller Betrieb produziert oder was wir in einem Jahr produzieren, ist ein Augenzwinkern aus der Perspektive eines Industriebetriebes. Ja, das ist für die keine Größe, mit der die arbeiten könnten. Wir können das und das geben wir an den Kunden weiter. Und unsere Kunden wissen das zu schätzen, weil sie schmecken. Ja.
Thema Geschmack. Wie beschreibt man den Geschmack von Kaffee? Also du hast gesagt, fruchtig, süß, nussig, gerade bei den verschiedenen Sorten. Was gibt es da für Klassifizierungen oder wie spricht man darüber?
Also es gibt klassische Geschmacksaromen und Geschmacksklassifizierungen, das eine geht eher in die Fruchtigkeit, also in die Enzymatik. Also das ist das, was klassischerweise aus der Kaffeefrucht selbst kommt. Also ohne, dass wir rösten oder andere Einflüsse nehmen, sondern das, was sozusagen organisch in der Pflanze drin ist. Und dann haben wir alles, was eben nicht enzymatisch ist, was durch die Röstung dazu kommt. Das, was die Leute immer ansprechen, wir merken das so in Kundengesprächen, ich hätte gerne einen schokoladigen Kaffee oder ich hätte sowas in der Richtung oder was Karamelliges. Das sind immer Einflüsse, ein gutes Beispiel dafür, das sind Einflüsse, die durchs Rösten bewirkt werden. Wenn wir aber davon sprechen, dass ein Kaffee nach, ähnlich wie beim Wein, ja, das ist ein Produkt, das aus dem Boden kommt und wenn wir sagen, ich rieche und ich schmecke Noten von Papaya oder Sternfrucht. Manche Kaffees, je nach Aufbereitungsmethode, haben sowas von tropischen Früchten oder oder was Nussiges, ja. Das ist das, was der Kaffee aus der Enzymatik mitbringt, was der Boden transportiert. Und da können wir totale Unterschiede feststellen, ob der Kaffee, je nachdem, wo der Kaffee herkommt. Also die Provenienz ist da total entscheidend.
Gibt es dann schon sowas wie ein Kaffeesommelier? So, das erkennt ihr, wenn ihr jetzt einen Kaffee trinkt? Vielleicht könnt ihr nicht sagen, der kommt genau aus dieser Region, aber ihr könnt sagen, ja, das war ein Boden, der war wahrscheinlich so, der wurde so geröstet. Könnt ihr da Rückschlüsse führen oder?
Definitiv können wir, ja. Also wir mit ein bisschen Übung und Training und bei den Kaffeeleuten heißt der üblicherweise Q-Grader, also Quality Grader, dafür steht das. Letztlich ist dieser Q-Grader entwickelt worden, um eine skalierbare Beurteilungsmaßstab zu finden für Kaffeeeinkäufer und um den Produzenten ein Feedback geben zu können, welche qualitative Einstufung ihr Kaffee hat. Und da gehe ich tatsächlich, du hast mich gefragt, was kann man schmecken, da gehe ich tatsächlich ich bewerte das, gehe das mal ganz kurz gedanklich durch im Schnelldurchlauf. Da würde ich sagen, ich rieche am Trockenpulver, also ich mahle den Kaffee, den gerösteten Kaffee in eine Tasse rein, dann rieche ich erstmal. Ne? Also das, was ich nasal wahrnehme, Trockenpulver, also das, was sich an Aromen verflüchtigt nach der Mahlung, das sind ja Gase, die austreten. Nächster Schritt wäre, dass ich es aufgieße mit heißem Wasser und dann wieder dran rieche. Es bildet sich eine Kruste weil das Kaffeepulver nach oben steigt und sozusagen einen Deckel auf der Wasseroberfläche bildet. Diese Kruste breche ich nach in der Regel 4 Minuten bei einem brasilianischen Cupping, so nennt sich das. Und auch da treten diese Gase nochmal verstärkt aus und auch die bewerte ich wieder. Und ich würde die bewerten danach, wie intensiv die sind. Also wie intensiv mein Erlebnis ist, in welche Richtung das geht. Ist ein Störfaktor drin? Also riecht das phenolisch zum Beispiel, das wäre ein klassischer Fehler. Phenolisch ist ein bisschen wie Medizin, ja, dass es so einen komischen medizinischen Beigeschmack hat. Das würde darauf schließen, dass der Kaffee bei der Weiterverarbeitung schlecht behandelt worden ist und dergleichen. üblicherweise 3 Tassen mit demselben Kaffee drin, um auszuschließen, ob es ein generelles Problem ist oder ob vielleicht nur einzelne Bohnen in dem jeweiligen Versuchsaufbau ein Problem darstellen. Und dann beurteile ich die nach Säuregehalt, also nach Intensität der Säure. Ich habe den Körper, den Aftertaste, also all das, was ich klassischerweise als Weinsommelier auch tue. Fragrance wäre noch die Frage, was schmecke ich denn? Ja, also schmecke ich, und da greift jeder Q-Grader auf seine im Gehirn abgespeicherten Geschmackserlebnisse und Geruchserlebnisse zurück. Papaya, Macadamia, Ananas, das kann man sehr, sehr konkret beschreiben, das muss man üben, ja, weil erstmal trinkt man ja irgendwas und man schmeckt auch irgendwas. Also ich finde für mich immer klassisch, getrocknete Tomate ist was ich bei lateinamerikanischen Kaffees ganz oft in der Nase habe, wenn ich an Trockenpulver rieche. Das ist was ich total schätze. Ein Fully Natural ist für mich immer... Der hat immer so was von Rumtraube, Nuss, also was Alkoholisches von der Fermentation schon. Das ist was, was ich ganz besonders schätze. Das sind die Dinge, die auch, wenn du nicht erfahren bist, die jeder Kaffeeleihe, sage ich mal, jeder, der mit ein bisschen Aufmerksamkeit sich dem Thema widmet, auch schmecken würde. Das beschreiben zu können, ist die eine Sache, aber schmecken wird es jeder. Diese Unterschiede. Und das ist das, was wir rausarbeiten wollen als Röster und wo wir mit den Farmern zusammenarbeiten. Schmecken kann das jeder und wird es auch jeder.
Aber es ist natürlich wirklich eine extreme Übungssache und es ist tatsächlich so, also ich verkoste jetzt nicht so viel und dann kann ich sagen, naja, ich schmecke jetzt irgendwie Aprikose oder was nach Kirsche, aber mir sagt jemand, schmeckst du nicht die Banane daraus? Dann denke ich mir, ach ja, Banane habe ich, ja, jetzt wo du sagst, schmecke ich auch Banane daraus. Also das ist natürlich auch was sich im Gehirn so abspielt.
Ich glaube, wir hatten ein ähnliches Erlebnis mal hier an einem Kiosk oder an einem Späti mit einer Limo. Da sind wir reingegangen und der Verkäufer meinte, teste mal die Limo, nach was schmeckt sie? Und wir waren so, irgendwie kommt uns der Geschmack bekannt vor und wir konnten es aber nicht zuordnen. Und dann hat er gemeint so, ja, Haribo Fruchtgummis. Und dann waren wir so, ja, genau deswegen. Also, oder genau so schmeckt es. Und wir waren so, also das nochmal zu beschreiben, das ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, als zu sagen, es ist zu schmecken, dass es einen Unterschied gibt. Und wenn gerade jemand sagt, das schmeckt doch so und so, ich glaube, das ist dann nochmal der Unterschied. Jetzt hätte ich eine Frage.
Ja, ganz kurz, oder? Ja. Bei Verkostungen ist es ja auch so, wir hatten eine Verkostung gemacht, unsere erste Verkostung in La Gomera mit den Kaffeebauern vor Ort. Und bei einer Verkostung ist es ja auch so, du schlürfst den Kaffee ja, damit du mit dem Sauerstoff mehr den Geschmack rausbekommst. Und alle standen erstmal so ein bisschen da und haben gesagt, so macht man das? Echt? Muss das so laut sein? Ist das okay? So wie, ja, mach das. Und trauten sich alle erstmal nicht. Und irgendwie so nach und nach ging das also. Legten die dann los.
Schlürfen ist also okay.
Schlürfen ist okay, darf man.
Kaffee verkostet. Ja. Jetzt hätte ich eine Frage. Gibt es Länder, die Vorreiterländer sind, wo man sagt, die sind ein gutes Role Model, die sind ein gutes Beispiel, wie sowas gut funktionieren kann? Die einfach vielleicht schon einen Schritt weiter sind? Oder gibt es da große Unterschiede?
Ich fange mal ganz kurz an, gebe dann an dich mal weiter. Also ich würde für mich sagen Costa Rica. Also da gibt es wirklich, die haben ein unglaubliches Kaffee-Know-how schon aufgebaut. Wenn du zu Farmern gehst, also was die für Verkostungen, auf ihrer Farm Verkostungsstationen haben, die rösten schon und testen, haben vorbildliche Farmen mit wirklich sehr viel Biodiversität, haben auch Institute, die eben das fördern. Da glaube ich, die sind schon wirklich ganz groß. Kolumbien ist natürlich, aber Kolumbien ist auch ein Vorreiter, aber halt nur in bestimmten Regionen. Das ist halt sehr unterschiedlich, weil das halt so groß ist. Du fandst, dass es in El Salvador so war?
Ja, vielleicht ergänzend. Ich glaube, da hat sich in den letzten 20 Jahren extrem viel getan. Auch wenn Specialty Coffee immer noch ein Nischenprodukt ist. Also der Großteil der Menschen konsumiert tagtäglich industriell gefertigten Kaffee. Und trotzdem hat sich da wahnsinnig viel getan. Und nicht nur dadurch, dass mehr Kaffeebars aufmachen, die Specialty-Coffee anbieten, sondern weil die Zusammenarbeit, also zwischen den Röstern und den Kaffeefarmern einfach viel stärker geworden ist, also zumindest im Segment Specialty Coffee. Will man ein Beispiel nennen, Britta hat das gesagt, was so in den Anbauländern passiert. Man muss sich vorstellen, in Ländern wie Costa Rica, als wir das erste Mal dahin gereist sind, konntest du gar keinen anständigen Kaffee trinken. Weil, also das heißt, die Farmer haben selbst ihren Kaffee gar nicht gekannt, sondern der ist in den Export gegangen und selbst haben die nur die Abfallprodukte getrunken. Also das, was sozusagen bei der Ernte und weiteren Verarbeitung rausfällt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ein bisschen, also in die Richtung ging das. Die Qualität, die ist exportiert worden. Und auch das hat sich geändert. Es gibt ein Bewusstsein auch in den Ländern, das hat sicherlich auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, hat aber auch mit Förderung, mit staatlicher Förderung zu tun. Aber was für mich auch noch so ein ganz besonderer weiterer Schritt ist, ist so ein Markt entstanden von Menschen, kaffeebegeisterten Menschen, die diesen Austausch fördern. Also wir haben Partner, also wir kaufen nicht jeden Kaffee direkt in der Form ein, dass wir mit den Farmern selbst, dass wir nach Costa Rica fliegen, dort einen Vertrag unterzeichnen und die uns den Kaffee schicken. Dazwischen steckt ja auch immer noch der Transport des Kaffees. Das muss organisiert werden. Dafür braucht es Erlaubnisse, Lizenzen und so weiter. Also da sind auch immer noch andere Personen beteiligt. Aber es gibt einen Markt inzwischen von kleinen Kaffeebegeisterten, die sagen, ich bin spezialisiert zum Beispiel auf Kenia. Ich habe da zwei oder drei Projekte, die nicht nur den Kaffeeanbau fördern, sondern die auch zum Beispiel soziale Geschichten fördern. Also wir haben Kaffee aus einem Projekt, wo straffällig gewordene Jugendliche reintegriert werden, die eine Schulausbildung ermöglicht bekommen. Viele Menschen oder Kinder in Kenia werden auf der Straße groß, in den Städten. Was machst du mit denen? Die werden kriminell, zwangsläufig. Ja, und denen sowas wie eine Heimat zu geben. Und die sind dann teilweise auf den Farmen untergebracht. Die Farm hat also die Funktion, nicht nur Kaffee anzubauen, sondern hat auch sowas wie eine Erziehungsfunktion und den Jugendlichen da Stabilität zu geben. Und das ist total erfolgreich. Und aufbauen tut es auf der Begeisterung, auf der Kaffeebegeisterung und auf einem Markt, den es hier gibt für guten Kaffee, der ermöglicht solche Projekte. Und das Ermöglichen tun das Leute, das ist hier der Chris zum Beispiel, wenn ich ihn nennen darf, von Wertkaffee, der das mit dem Projekt in Kenia macht. Die sich eben genau um solche Themen kümmern und nicht nur einfach qualitativ hochwertigen Kaffee anbauen. Weil das ist der zweite Aspekt, dass sie dieses Know-how aus Europa in Sachen Specialty Coffee zurücktransportieren. Und wir wiederum davon profitieren, dass die Menschen dort vor Ort einen ganz anderen Status haben, eine ganz andere Einstellung zu ihrem Produkt und nicht nur sich als Lieferant von einem Rohstoff sehen, sondern die sind Teil dieser Community in dem Moment. Ne? Sie nehmen teil an einem Prozess und an einer Wertschöpfung. Und so sehen die sich auch. Die sind extrem stolz für das oder über das, auf das, was sie da herstellen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt beim Specialty Coffee.
Das ist zum Beispiel so gewesen, dass der Chris die Verpackung mit dem Kaffee, also das Rohprodukt kam zu uns, wir haben es geröstet, verpackt und verkauft und er hat dann sozusagen unsere Verpackung mit deren Kaffee wieder mit nach Kenia genommen und die haben zum ersten Mal ihren Kaffee gesehen, wie der hier in Deutschland vertrieben wird und die fanden das super. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du nur deinen Rohkaffee abgibst, weißt du ja gar nicht, wie das Endprodukt ist. Und da gibt es also Fotos, wo die so ganz stolz da ihren Kaffee, so das ist unser Produkt irgendwie, so geht ja in die Welt.
Also, das ist ja auch Wahnsinn, ja. Diese Dankbarkeit und alles. Also ich konnte das selber erleben, ich war mal in Uganda und die Leute, die haben da teilweise nichts zu essen. So. Und es gibt halt Unternehmen, die fördern dort Projekte, ähnlich wie ihr, wo die Leute einfach das Know-how weitergegeben bekommen. Weil, damit sie selber wieder Sachen anpflanzen können. Sie bauen für uns Lebensmittel an, aber haben selber nichts zu essen.
Verrückt.
Und weil auch die Nachfrage oder weil sie nicht so viel produziert kriegen. Aber dann gibt es halt eine Parzelle weiter, die gehört einer großen Firma und da wird industriell angebaut. aber sie selber wissen nicht, wie das geht. Sie sind dann einfach nur billige Arbeitskräfte. Und dieses Engagement zu sehen, wie die sich da selber einsetzen. Wir waren da einen Tag und da wurden 500 Bäume gepflanzt und da war das ganze Dorf da und das war ein großes Drumherum, dass da jetzt wieder Bäume angepflanzt werden, damit sie sich selber versorgen können. Und das war einfach schön zu sehen.
Es geht auch weiter. Also wenn wir da in Kenia bleiben bei dem Projekt, inzwischen wurde da eine Cupping-Station eingerichtet. Die ersten Farmer sind selbst zu Q-Gradern ausgebildet. Also wir bewegen uns jetzt inzwischen auf Augenhöhe. Also das klingt überheblich, aber vorher war es halt wirklich so, die kannten ihr Produkt nicht. Ja, also das Endprodukt nicht. Ne? Die kannten den Rohkaffee, die kannten ihre Pflanzen, aber nicht das Endprodukt. Und jetzt auf einmal sind wir so weit, dass wir uns da trefflich drüber streiten können, ja, wir können oder diskutieren, ja, wir können das zusammen verkappen. Die Leute, die Röster können nach Kenia fahren und können unter professionellsten Bedingungen den Kaffee verkosten, weil das Know-how einfach da ist. Und das ist, finde ich, ein fantastischer Fortschritt, der eine Win-Win-Situation darstellt.
Du hast auch wirklich inzwischen viele so Bindeglieder, also Junge, die eine Familie hatten in Kolumbien oder in Kenia oder sonst wo. Oder Guatemala auch, genau. Die dann sagen, ich möchte bestimmte Familien, bestimmte Farmer fördern. Ich habe den Kontakt, ich kann Deutsch oder Englisch. Ich fahre nach Europa und versuche zu vermitteln. Und das ist natürlich genial, dass du, ja, wie gesagt, dass du Bindeglieder hast, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen.
Ich würde noch mal fragen, und zwar habt ihr vorher das Thema Trend angesprochen, dass es sich die letzten 20 Jahre so entwickelt hat, dass Leute mehr Kaffee trinken, vielleicht bewusster Kaffee trinken. Wie habt ihr das persönlich erlebt?
Also das Erste, was sich geändert hat, war, also es gab am Anfang, als ich so meine Gastronomiekarriere begann, war so ganz klassisch schwarzer, dunkler Kaffee, so. Die Bohnen waren tot geröstet, es schmeckte total herb und bitter und auf den Cappuccino musste eine super Milchhaube drauf. Das war so eine Schlumpfhaube, das war so. Und wer die höchste Haube machen konnte, der war der totale Kaffee-Freak. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann sich das so genau geändert hat, aber irgendwann sprach sich rum, ja, ist vielleicht leckerer, wenn sich die Milch mit dem Kaffee verbindet und dass nicht der Kaffee, die Milch schwimmt auf dem Kaffee und man muss es erstmal unterrühren, damit es überhaupt ein Getränk wird, sondern wenn man schon anfängt, die Milch sämig zu schäumen, damit sich das Ganze verbindet, dass es dann wirklich gut schmeckt, dann ist man irgendwann übergegangen zu sagen, okay, Haarmilch ist es vielleicht auch nicht das Nonplusultra, sondern es wäre schon gut, wenn man einen guten Kaffee, der nicht totgeröstet ist und wo das Öl aus den Bohnen läuft, sondern dass er so ein Röstprofil hat, dass auch noch wirklich der Geschmack der Bohne rauskommt und nicht nur, nur reines Röstaroma. Dass man da vielleicht auch noch eine frische Vollmilch dazu nimmt, dass das ein ganz anderes Geschmackserlebnis ist. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass so, also mehrere Leute oder viele nach Skandinavien fuhren und das so mitbrachten, dass es auf einmal nicht mehr nur hieß, Italien ist das Nonplusultra für Kaffee. Und es hat sich langsam, peu à peu hat sich das gewandelt und mit dem hellen Rösten, was die Skandinavier machen, dass sie wirklich die Bohne eben sehr, sehr hell rösten und gucken, dass sie mehr Geschmack aus dem Kaffee durch dieses helle Rösten bringen, dass sich das so mehr durchgesetzt hat, ja. Aber ich könnte jetzt persönlich nicht sagen, wann das war. Das war ein schleichender Prozess.
Wie ist die Entwicklung da bei den Röstereien? Also, weil mittlerweile gibt es so viele verschiedene Kaffeesorten, wahrscheinlich Verkäufer von Kaffees oder Brands, die Kaffees herstellen. Es gibt ja Röstereien, die rösten einfach für andere. Die sind gefühlt auch aus dem Boden gepoppt, die letzten paar Jahre. Oder wie hat sich das verändert? Was ist da eure Erfahrung?
Ich habe mir sagen lassen, da war ich noch nicht in Köln, dass es in Köln irgendwie zu Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten 40 bis 60 Röstereien kleine gab. Da hat man gar nicht anders den Kaffee gekauft. Dann kannte man das nur. Man geht in seine Rösterei, kauft sich den Kaffee und die sind dann langsam ausgestorben. Wir sind dann ja mit Chibo, Educho und Konsorten wurden die dann abgelöst, also durch die industrielle Röstung. Und als wir anfingen 2008, gab es vielleicht 4 Röstereien. Jetzt würde ich sagen, in Köln gibt es wahrscheinlich 30 Röstereien. Jede Rösterei für sich hat eine Berechtigung, finde ich, weil jeder macht was anderes. Also es gibt ja nicht den Kaffee und den Kaffeegeschmack. Also ich sage auch immer, du trinkst ja auch nicht immer nur dein Leben lang einen Wein. Also du versuchst ja auch verschiedene Weine. Und mal hast du auf den mehr Lust und mal hast du auf den mehr Lust oder willst was ganz anderes probieren. Und so finde ich das auch, sollte man es mit dem Kaffee machen. Und jede kleine Rösterei ist besser als Nespresso. Also ja, die haben ja dann auch, also jede kleine Rösterei erzählt eine Geschichte. Jede Rösterei, jede Manufaktur bringt Know-how mit rein und bedient den Markt.
Wie ist da die Community so? Also trifft man sich, tauscht man sich aus oder ist es noch jeder ein bisschen für sich selber? Es ist
beides. Also wir sind organisiert in der Deutschen Röstergilde. Das ist die Vereinigung der Spezialitätenröster. Also nicht jeder Spezialitätenröster ist automatisch in der Deutschen Röstergilde. Es ist ein Verein, kann jeder beitreten oder auch nicht. Da findet ein reger Austausch statt. Das finde ich ist eine gute Einrichtung. Gegründet wurde das, um so ein bisschen so ein Gegengewicht zu schaffen gegenüber den klassischen industriellen Erzeugern, die ja doch sehr stark medial präsent sind und im Retail eben vor allen Dingen sehr, sehr stark sind. Und möchte da nochmal aufgreifen, was Britta gerade gesagt hat. Letztlich ist es ja so, dass wir als Röster unsere Community bedienen. Die kann kleiner oder größer sein, aber das ist wie mit dem Bäcker. Du fährst ja auch nicht durch die ganze Stadt, wenn du vor Ort einen Bäcker hast, der noch ein richtiges Brot backt. Ja? Dann bist du ja happy und kaufst da dein Brot. Und so sollte das mit Röstereien eben auch sein, dass man eben weg von diesem Gedanken kommt, dass einer den gesamten Markt bedient und alle anderen verdrängt, ne? Sondern dass man vielleicht wieder so ein bisschen in diese handwerkliche Geschichte reinkommt, wo es eben auch nicht nur um reine Größe geht. Wir freuen uns über jedes Wachstum, gar keine Frage. Aber wenn wir dann am Ende doch nur der Industrie nacheifern, ist es, glaube ich, auch der falsche Weg. Also wir müssen eben auch sehen, dass wir mit unserem Produkt auch immer nur einen bestimmten Anteil bedienen werden können. Ne? Und
ja. Und wahrscheinlich spielt da auch spielen da die lokalen Bezugsquellen eine Rolle. Ihr habt ja jetzt europäischen Kaffee. Wollt ihr uns dazu mal ein bisschen was erzählen? Weil das ist ja auch wahrscheinlich ein Konzept, was ein bisschen neuer ist. Früher hat man einfach in großen Mengen Kaffee eingekauft. Da hatten einfach die Leute, die viel Geld hatten, die großen Firmen, einfach einfacheres Spiel. Weil wenn ich 10.000 Tonnen hier rüber schaffe, ist es einfacher, wenn ich das einmal mache, als jede Woche 1.000. Jetzt haben wir Kaffee in Europa. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit.
Genau, also ganz am Anfang hatten wir ja gesagt, wir kamen zum Kaffeerösten mit Klaus Langen. Mit Klaus Langen, Gabi, Achim, ich und der Dirk, wir zu fünft starteten wir das Projekt vor 5 oder 6 Jahren, eben auf den Kanaren. Es war so, gab da schon immer Kaffeepflanzen, also aber wirklich im Kleinen, also so im Hinterhof gab es mal einen Kaffeestrauch hier, da, wenn du rumfragst oder wenn du da bist vor Ort, dann sagt die dir, ja, meine Oma hat früher auch Kaffee geröstet in der Pfanne. Ja, und dachten wir versuchen es mal. Das Klima passt. Der Boden ist natürlich toll, weil vulkanischer Boden. Und wir haben uns dann die ersten Pflanzen, weil das ist ja auch nicht einfach, man überlegt ja nicht, wie kriege ich denn den Kaffee? Ich meine, ich kann ja nicht irgendwie eine geröstete Bohne in die Erde stecken und dann kommt eine Kaffeepflanze raus. Also muss das ja erstmal gucken, wie kriegen wir denn überhaupt unsere Kaffeepflänzchen her? Du kannst auch nicht in Kolumbien irgendwo anrufen und sagen, schickt mir mal 2000 Pflanzen bitte hier rüber. Also so einen Markt gibt es überhaupt nicht. Und es gibt ja in Gran Canaria, in Agaete, gibt es ein Kaffeeprojekt, ein relativ großes, schon viele, viele Jahre. mit denen haben wir uns zusammengetan, also mit einem eigentlich, mit einem, der das betreut. Und der hat uns die ersten Pflanzen zur Verfügung gestellt. Also da ist der Weg dann nicht so weit. Die wurden dann mit dem Schiff von Gran Canaria nach Teneriffa, von Teneriffa nach La Gomera geschippert. Hat auch schon lange gedauert, aber irgendwann kamen sie an. Und dann haben wir angefangen, uns da Kaffeebauern zu suchen. Beziehungsweise, was heißt Kaffeebauern? Wir haben uns Leute gesucht, die Land haben, die Interesse haben, was Neues mit uns zu machen und auszuprobieren.
So, und dann musst du dir natürlich vorstellen, das sind kleine Inseln, das sind kleine Communities. Und dann kommen so ein paar durchgeknallte Festlandseuropäer, noch nicht mal Festlandsspanier, sondern Deutsche, die denen erzählen, dass man doch Kaffee anbauen könnte. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass die uns wirklich für völlig bekloppt gehalten haben, weil die gesagt haben, also was soll das denn? Man muss dazu sagen, auf den Kanarischen Inseln sind ganz viele Lebensmittel nach und nach vom Markt verschwunden, weil es einfach immer irgendwo anders günstigere Produkte gab. Die, ich glaube, es waren die Briten, die auf den Kanarischen Inseln Tomaten angebaut haben. Nachdem Tomaten in Gewächshäusern angebaut wurden, sind die von den Kanarischen Inseln verschwunden. Ich glaube, wenn es keine Subventionen gäbe, wird es auch keine kanarischen Bananen mehr geben, weil andere Bananen günstiger sind. Also ganz, ganz viele Produkte sind da nach und nach verschwunden, mit der Folge, dass landwirtschaftlich genutzte Fläche weggefallen ist, einfach nicht mehr bestellt worden ist. Ganz viele Menschen haben da viel Land, aber es gibt kaum noch Landwirtschaft. Also viele betreiben vielleicht so ihr Gärtchen und machen so ein bisschen Eigenversorgung. Aber eine Produktion, wo man sagen kann, dass die Inselbevölkerung da selbst versorgt ist, die gibt es nicht. Wir haben einen fruchtbaren Boden. Es gibt nicht überall, aber es gibt Regionen, in denen auch relativ viel Wasser zur Verfügung steht, wo Anbau also auch von wasserintensiven Pflanzen möglich ist. Aber für einen Export oder dergleichen hat es gar nichts mehr gegeben. Und deswegen waren die natürlich erstmal gar nicht so einfach zu überzeugen, als wir gekommen sind und gefragt haben, ob sie nicht Lust haben, mit uns Kaffee herzustellen.
Die leben da hauptsächlich von Tourismus, oder?
Tourismus ist, glaube ich, der Hauptsektor, ja, würde ich sagen. Ja, ja.
Und wie habt ihr dann die Leute dazu bekommen? Oder wie konntet ihr sie überzeugen?
Also wir haben vor Ort die Shirley, das ist unsere Managerin vor Ort, die schon ganz viele Jahre da lebt und relativ viele kennt. Und die hat uns da schon geholfen und so ein bisschen den Weg frei gemacht. Wir haben dann einen überzeugt, William heißt der, den kannte die Shirley und Gabi und Achim auch schon relativ lange. Der baut Wein an, also für sich so zum täglichen Brauch, Kürbisse, alles, was so zum täglichen Leben hat. Und den haben wir dann dazu gebracht, zu sagen, komm, versuch's mit uns, mach das Projekt, irgendwie, wir unterstützen dich. Und das war so der erste. Und dann, ja, es spricht sich dann rum, die Insel ist klein, das ist ja 20.000 Einwohner. Also das ist...
Und man muss dazu sagen, wir haben unglaublich viel Unterstützung, so von... Staatlich will ich jetzt nicht sagen, aber so von, ja, von El Gobierno, von den Ayuntamientos, von der Verwaltung, von der Kommune erhalten. Also die Inselregierungen und Verwaltungen, die sind unglaublich aufgeschlossen für solche Geschichten. Das heißt, wir haben mit der, ich sage jetzt mal, bei uns würde das Industrie- und Handelskammer heißen, die haben Veranstaltungen organisiert, wo wir vorsprechen konnten, wo Farmer oder Interessierte eingeladen wurden, sich einfach mal anzuhören, was machbar ist. Die haben Konzepte ausgearbeitet, wie man neben Kaffee auch Avocado anbauen kann, um sozusagen... Ja, oder Bananen und Kaffee, dass man, Kaffee braucht 5 Jahre, bis er geerntet, 3 bis 5 Jahre, bis er das erste Mal geerntet werden kann. Dass man also Produkte hat, langfristig und mittelfristig, die einen Ertrag bringen. Also die haben sich Gedanken gemacht, haben uns unterstützt und die unterstützen uns bis jetzt auch weiter, indem sie in den kommunalen Gewächshäusern die Kaffeesamen, die wir ernten und zur Verfügung stellen, einpflanzen. bewässern, großziehen, sodass wir immer genug neue Jungpflanzen haben. Also das ist, das funktioniert nur, weil die Community da zusammenhängt. Und das ist das, was mich am meisten begeistert an diesem Projekt, dass daraus nicht was geworden ist, wo wir sagen, ja, wir haben jetzt Kaffee aus Europa, ja, aus von den Kanarischen Inseln, sondern wir haben da was angestoßen, was mit den Menschen unglaublich viel gemacht hat. Wir haben Social Media Gruppen, wo die sich austauschen, und wir haben ein Aufbereitungszentrum aufgebaut. Wir haben eine Rösterei jetzt dort aufgebaut. Wir haben einen Röster ausgebildet, der den Kaffee dort vor Ort rösten kann. Sodass wir die Menschen, die vorher jeder so sein eigenes Ding gemacht haben, auch ein Stück weit zusammengebracht haben. Also so ein Netzwerk ist da entstanden, und das finde ich ist eine tolle Sache.
Und ich glaube auch, was viel gebracht hat, ist, dass sie gesehen haben, wir machen mit. Wir sind vor Ort, wir unterstützen das, wir ernten gemeinsam mit denen, wir fahren die Kaffeesäcke von A nach B, wir gucken, wo sie Material herbekommen. Also dass es nicht irgendwas ist, was wir sagen, macht mal, sondern wir machen es gemeinsam. Ich glaube, das war wirklich ein ganz großer Schritt. Also es gab so ein Feld, da kamen wir an, das war wirklich, der Wind hatte die kompletten Kaffeepflanzen einfach rausgerissen aus der Erde. Und wir sahen das so und haben gesagt, okay, am nächsten Morgen sind wir da. Wir werden gemeinsam mit dir alle Kaffeepflanzen da wieder in diese Erde bringen. Und haben das dann auch gemacht. Und die waren ganz baff, dass wir da kamen und da wirklich selbst mitmachten. So, ich glaube, dass das hat denen auch nochmal so einen Auftritt gegeben, zu sagen, ja, wir können das irgendwie zusammen schaffen. Und jetzt ist es halt so weit, wie gesagt, dieses Jahr war es halt so, dass wir es endlich einen Ort fanden, wo wir, wie so ein Beneficio nennt man das, so in Lateinamerika, wo der Kaffee getrocknet werden kann, der Kaffee entpulpt wird, der Kaffee in die Triadora, also nochmal geschält wird, geröstet werden kann. Also so ein gemeinsamer Ort für alle, das bringt viel. Und es gab eine Messe, die ging über alle Inseln, und dann ist sozusagen La Gomera wurde vorgestellt, unter anderem, also die haben ja ganz viele Produkte, Palmhonig, Kekse und so, und aber auch La Gomera Kaffee war dabei, und das ist natürlich dann für alle, auch wenn die nichts mit Kaffee zu tun haben, aber es ist dann, wow, das ist ein Produkt von unserer Insel, und das macht die total stolz. Also
es gibt eine ganz starke Bindung der Insulaner zu ihrer Umwelt, zu ihren Produkten, die erzeugt werden, verbunden mit einem positiven, schönen Stolz. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Die Inseln untereinander, so wie ich es jedenfalls mitbekommen habe, stehen nicht in so einem komischen Konkurrenzverhältnis, sondern die unterstützen sich gegenseitig. Also wie Britta sagte, der José Manuel ist das gewesen aus Gran Canaria, der dieses Projekt in Agaete, dieses erste Kaffeeprojekt da betreut hat. Das war überhaupt gar keine Frage, dass der uns berät. Der ist also Agraringenieur, also der kennt sich einfach auch mit der Biologie der Pflanze aus, und der konnte uns da einfach unglaublich viel Hilfestellung bieten. Und das Ganze wurde auch noch staatlich gefördert. Also das heißt, ne, dass der ist vom Staat angestellt auch. Das war überhaupt gar keine Frage, dass der sich in den Flieger setzt und von Gran Canaria nach La Gomera rüberkommt. Das ist jetzt nicht weit. Und trotzdem, der muss sich den Tag oder die zwei Tage nehmen. Und dann ist er bei uns mit uns auf die Felder gegangen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, so und so, ihr müsst ihr das machen. Wir haben Schulungen gemacht mit den Farmern in einem zweiten Durchlauf. Und diesen Austausch, der zwischen den Inseln dann auch passiert, auch das, finde ich, ist grandios. Ist eine tolle, tolle Geschichte. Ja, das finde ich auch eins der ganz, ganz positiven Dinge, die ich so mitnehme aus dem ganzen Projekt.
Das ist ja jetzt eine erfolgreiche Community, die ihr da gebildet habt oder die da zusammengekommen ist. Jetzt ist ja Freaks to Table auch eine Community. Was ist euch da besonders wichtig oder was macht für euch so eine Community aus? Und warum seid ihr Mitglied?
Also für mich ist Freaks to Table eigentlich die logische Fortsetzung des Gedankens, den wir auch mit allen anderen Communities betreiben, so wie wir es mit dem Kaffee tun, ausgeweitet eben auf den gesamten Nahrungsmittelsektor. Also sich mit anderen Menschen zusammenzutun, die eben auch für die Qualität von Lebensmitteln und von oder auch für die Qualität in der Entstehung von Lebensmitteln stehen und die für Nachhaltigkeit stehen und für faire Produktionsrahmenbedingungen sich einsetzen. Das kann man eben nicht nur auf den Kaffee beschränken, sondern das umfasst ja alles. Jetzt sind wir natürlich auch Betreiber von Gastronomiebetrieben, sodass wir eine große Nähe zu allen anderen Lebensmitteln auch haben. Auch zu Wein, zu Bier, zu Fleisch, Käse. Also alles, was in der Gastronomie auch an Lebensmitteln oft auf den Teller kommt. Ja. Also von daher für mich nur ganz, ganz logisch, dass wir uns genau mit diesen Menschen zusammentun und überlegen, wie wir daran arbeiten können, gemeinsam dieses Bewusstsein bei den Menschen da draußen wachzurütteln, dass es sich lohnt, gute Lebensmittel zu konsumieren und darauf zu achten, wo Lebensmittel herkommen.
Und dann auch der Austausch natürlich mit den Mitgliedern. Also du hast ja sonst nicht so die Gelegenheit. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die ich da kennengelernt habe, die hätte ich in meinem Leben nicht kennengelernt wahrscheinlich. Und das ist natürlich so ein Sammelbecken von Enthusiasten, Verrückten, Fanatikern, was auch immer so.
Freaks,
genau. Die sich da zusammenfinden. Und das ist schön.
Perfekt. Ich würde nochmal zurückkommen. Zum Kaffee. Genug über Freaks the Table geredet. Nee. Wir haben jetzt quasi ein kleines Format innerhalb des Podcasts. Und zwar die meist gegoogelten Fragen zu euren Produkten. Es sind einfache Fragen, glaube ich, weil das interessiert die Leute. Wer möchte erklären, was der Unterschied zwischen Arabica und Robusta Kaffeebohnen ist?
Kann ich erklären.
Gerne.
Also zum ersten Mal schon mal vorweg, es gibt kein besser und kein schlechter. Das ist Robusta-Bohnen sind tatsächlich robuster als Arabica. Also die halten, die müssen nicht in der großen Höhe angebaut werden. Die können auch, die stecken besser die Sonne weg. Die sind nicht so anfällig gegen Krankheiten. Robusta-Bohnen sind kleiner. Also wenn man das Bohnenbild sieht, ist es auch wirklich kleiner. Robusta hat enthält mehr Koffein. Und Robusta wird auch häufig, die meistens eigentlich dafür noch verwendet, im Blend, um beim Espresso eine gute Crema hinzubekommen. Wo ich sagen muss, wir haben zum Beispiel einen indischen Robusta rein, 100% Robusta. Der ist wirklich super. Hatte ich gestern noch einen Gast, der sagte, den brauche ich, den muss ich immer haben. Das ist der beste Robusta, den es gibt. Also den indischen Robusta, das ist tatsächlich, ja.
Vielleicht nur als Ergänzung, Robusta ist eine Varietät, der Canephora, also der eigentliche Unterschied zwischen Arabica und Robusta müsste heißen zwischen Arabica und Canephora. Die Robusta-Bohne ist eine Untervarietät der Canephora-Pflanze.
Okay, gibt es da noch viele Varianten?
Wie immer in der Natur gibt es unendlich viele Varianten. Ja.
Aber das sind die.
Also die Robusta ist mit die bekannteste. Old Paradenia ist in Indien zum Beispiel eine sehr bekannte Varietät der Canephora. Aber die Eigenschaften, die Britta eben genannt hat, die haben die alle gemein. Und vielleicht noch, wir werden in Zukunft viel, viel mehr mit Robusta und auch mit Liberica, das wäre die dritte Art, die Kaffeesorte, die eigentlich gar nicht bekannt ist, zu tun haben aufgrund des Klimawandels. Denn wie die Britta sagt, Robusta ist robuster, ist nicht so hitzeempfindlich wie die Arabica-Pflanze. Und wir werden in Zukunft in ganz, ganz vielen Anbauländern häufiger Canephora, Robusta-Pflanzen antreffen und weniger Arabica-Pflanzen.
Okay. Die nächste Frage. Warum sollte man Kaffee frisch mahlen? Gibt es einen Grund oder ist das ein Irrglaube? Ist die Frage überhaupt richtig?
Die ist total richtig. kannst sagen, wenn du Kaffee frisch mahlst, ist ein Großteil des Aromas in den ersten 20 Minuten verflogen. ja, wenn du den frei stehen lässt. Das heißt, immer nur in kleinen Mengen mahlen. Wenn du eine Mühle hast und für den Privatgebrauch würde ich mir nie eine Mühle hinstellen mit einem Auffangbehälter für das Mahlgut, ne, wo ich das also sozusagen schon kiloweise vormale und dann da stehen lasse, sondern wirklich immer in kleinen Dosen mahlen. Wenn ich ihn gemahlen kaufe, weil ich selbst keine Mühle habe, dann immer in der Originalverpackung lassen und dann luftdicht, lichtdicht und wegpacken, in den Schrank stellen. Nicht in den Kühlschrank, denn Kaffee würde die Gerüche des Kühlschranks aufnehmen. Es sei denn, du willst die Gerüche aus dem Kühlschrank kriegen, dann einfach ein Schälchen mit gemahlenem Kaffee reinstellen und dann kriegst du die schlechten Gerüche aus dem Kühlschrank. Aber den Kaffee würde ich dann nicht mehr trinken.
Okay. Du hast gerade die Lagerung schon angesprochen von gemahlenem Kaffee. Wie lagert man Kaffeebohnen? Gibt es da ein richtig, ein falsch?
Letztendlich genauso. Also man lässt sie am besten tatsächlich in der Tüte, in der man sie kauft. Die Tüte kannst du ja dann noch in eine Dose machen und verschließen. Oder du machst einfach einen Clip dran und gut ist und dann trocken lagern. Nicht, also immer wieder kommt die Frage, weder ins Eisfach noch in den Kühlschrank.
Okay, dann was sind die häufigsten Fehler bei der Zubereitung von Kaffee?
Also wenn ich jetzt nicht eine Maschine habe, dann müsste ich der Maschine ja erklären, was sie falsch macht. Aber menschengemachte Fehler wären zum Beispiel bei einem Filterkaffee kochendes Wasser über den Kaffee zu gießen. Kaffee verbrennt dann tatsächlich und dieses Brandige würde man auch schmecken. Idealerweise würde ich sagen, sollte man zwischen 88 und 93 Grad warmes Wasser haben oder heißes Wasser haben. Jetzt fragst du sicherlich wahrscheinlich oder denkst du dir, woher weiß ich, wie viel Grad das Wasser hat? Ich würde sagen, um die Kirche im Dorf zu lassen, koch das Wasser auf und warte einen Augenblick. Ja, nimm den Deckel ab von dem Wasserkocher. Und wenn du eine Minute gewartet hast, müsste das von der Temperatur passen. Oder idealerweise hast du ein Thermometer, so ein kleines Bratenthermometer kann da auch schon hilfreich sein, dass du mit reinhängst. Gibt auch Wasserkocher, die Temperaturen einstellen können. Das wäre so ein klassischer Fehler, dass man Kaffee zu grob oder zu fein mahlt. Wenn ich Kaffee zu fein, also ist immer relativ, aber nur um in der Terminologie zu bleiben, wenn ich es zu fein mahle, erhöhe ich die Oberfläche, die in Kontakt mit Wasser tritt. Damit löse ich bei gleicher Kontaktzeit mehr Stoffe raus, als wenn ich grob mahle. Kaffee wird also dann tendenziell zu bitter. Weil je mehr ich rauslöse, desto mehr Bitterstoffe werden am Ende auch rausgelöst. Wenn ich zu grob mahle, wird möglicherweise zu wenig extrahiert, also zu wenig rausgelöst, also eine sogenannte Unterextraktion. Dann würde der Kaffee tendenziell zu sauer schmecken. Wenn also jetzt jemand zu dir kommt und sagt, dieser Kaffee, der schmeckt mir nicht, ich mag Moxa-Kaffee nicht, weil der ist zu sauer. Vielleicht hat er dann zu grob gemahlen oder in der Zubereitung. Ne? Und das Gleiche ist mit zu heiß oder zu kalt. Also wenn ich jetzt mit einer ganz niedrigen Temperatur rangehe, würde ich tendenziell eher einen säurebetonten Kaffee herstellen. Wenn ich mit einer hohen Temperatur rangehe, eher einen bitteren Kaffee. Und die große Kunst und aber auch das große Vergnügen bei der Kaffeezubereitung ist, genau dieses Wechselspiel auszutarieren und die für mich perfekte Lösung zu finden. Und uns ist, glaube ich, immer ganz wichtig in der Beratung, wenn Kunden uns fragen, es gibt ganz, also vielleicht wirklich nur am äußersten Ende, an den äußersten Rändern ein richtig und falsch. Es gibt ganz, ganz viel dazwischen, was wirklich Geschmackssache ist. Und wenn du sagst, du magst gerne den Kaffee, wenn der so eine sehr bittere Note hat, dann musst du vielleicht feiner mahlen als jemand, der sagt, mich spricht diese Fruchtigkeit mehr an. Dann würde ich halt tendenziell ein bisschen grober mahlen bei derselben Kontaktzeit. Ganz wichtig, es gibt nicht richtig und falsch in den meisten Fällen, sondern so jeder sollte so den Weg zu seinem Getränk finden. Und ich kann für mich nur sagen, bei mir ist das auch nicht immer das Gleiche. Bei mir ändert sich das. Also ich habe auch Phasen, wo ich den Kaffee tatsächlich fruchtiger mag und dann aber auch wieder welche, wo ich eher zu einem Kaffee tendiere, der mehr Bitterstoffe mit sich bringt. Und bei einem Espresso kann man das auch wunderschön rauskitzeln am Siebträger. Dafür beraten wir unsere Kunden, dafür bieten wir Schulungen an in unserer Akademie. Das sind halt alles Themen, die das Kaffeethema so wahnsinnig weit und spannend machen.
Letzte Frage, bevor wir durch sind mit dem Podcast.
Ich dachte, wir wären 10 Fragen.
Einige Fragen. Ich habe keine Zahl genannt. Möchte mir immer die Tür offen lassen. Was benötigt man, um sich seinen Kaffee vorzubereiten? Was sollte so das Grundequipment sein, was man daheim stehen hat, um anzufangen?
Da kannst du ganz simpel anfangen. Du kannst dir einfach einen Filter, Melitta-Filter oder irgendeinen Filter besorgen. Ein Hario-Filter oder was auch immer. Ein Filter, eine Kanne und dann kannst du deinen Kaffee filtern. Also und einen Wasserkocher brauchst du natürlich dazu. Das wäre eine Zubereitungsart. Du kannst dir eine Cafetiere besorgen, dann machst du es anders. Du kannst den mit einem Herdkännchen aufbereiten. Du kannst den Kaffee, du kannst dir natürlich auch eine Siebträgermaschine besorgen. Du kannst dir aber auch eine super Filtermaschine besorgen. Also es
von bis.
Von bis
ja,
gibt's.
Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, was du ja auch gesagt hast, ist, es braucht nicht viel. Ja, also du kannst, das Wichtige ist, dass du einen tollen Kaffee als Grundlage hast. Und was das Equipment anbelangt, wie Britta sagt, entweder du übergießt den Kaffee einfach in einem Gefäß, lässt ihn ziehen und sorgst dafür, dass der Brüt nach unten sinkt. Oder du gießt es durch einen Filter, wenn du eine klare Tasse haben willst, die eher fruchtbetont ist und weniger Körper hat. Gießt du es einfach über einen Handfilter und du kannst einen exzellenten Kaffee genießen. Du musst nicht Tausende von Euros für eine tolle Maschine ausgeben. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aussage an der Stelle. Keep it simple.
Aber du kannst es natürlich, wenn du viel Spaß dran hast und ganz viele Möglichkeiten ausprobieren möchtest.
Also ist Kaffee für jedermann, egal wie viel man ausgeben möchte. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast mit euch. Danke euch.
Ja, danke dir.
Danke dir, sehr gerne.
Ja, auch wenn diese Folge etwas länger war, die Zeit ist mal wieder verflogen. Und ich glaube, wir hätten noch ewig weitersprechen können. Vielen, vielen Dank, Britta. Vielen, vielen Dank, Dirk, für eure Zeit. Und ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge, denn da treffe ich mich mit Andrea Gruder in Düsseldorf. Und über was wir da alles sprechen, werde ich euch natürlich am Anfang der nächsten Folge erzählen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche. Euer Basti.